Kennst du Leute, die zufrieden sind? Sprich mir nach, ich will nicht glücklich sein.
Das ist echt tricky und gefährlich in meinem Alter.
Was willst du machen, wenn du immer glücklich bist? Dann hast du ja gar keine Steigerungsmöglichkeiten mehr.
Aber das ist ja wie bei Henne und Ei. Wo ist denn dann da der Anfang? Also wie kriege ich es hin?
Indem du anfängst, dich auf das zu konzentrieren, was du an dir gut findest. Es wird schon super werden.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dox.
Das ist die 6. Folge von 40 plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Und wir sprechen über die Probleme und Herausforderungen meiner Generation, also die Leute 40 plus. Es geht in dieser Folge um das Suchen und Finden, hoffentlich, des Glücks. Es ist ja so, dass viele Leute in der Mitte des Lebens nicht uneingeschränkt sagen können, ich bin glücklich. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so erstrebenswert. Vielleicht geht es eher darum, ein zufriedenes Leben zu führen. Und um diese Tricks, wie wir das hinbekommen, soll es heute gehen. Machen wir uns also auf die Suche danach und gehen direkt rein in unsere 6. Therapiesitzung.
Ich renne los, so mit 20, 30, weil ich irgendwo hin will. Wo immer das auch sein mag. Und wenn man dann so mal Mitte 40 ist, glaubt man, da müsste ich doch jetzt angekommen sein und sich umguckt und so fragt, wo bin ich denn jetzt eigentlich angekommen? Ja, also biografisch in der Mitte des Lebens, aber bin ich jetzt auch, weiß ich nicht, schon so glücklich, wie ich immer werden wollte, wie ich vorher nicht war?
Und bin ich so glücklich, wie die Gesellschaft will, dass ich glücklich wäre? Ja,
ja, gibt auch ganz viele Ratgeber.
Ja, ja, so viele suggerieren, dass man glücklich sein muss. Und das geht mir tierisch auf den Senkel, muss ich sagen.
Warum denn?
Ja, weil es ein Glückszwang ist, weil so die Idee ist, alle müssen glücklich sein. Glück, das kann man schon klar sagen, ist das Strohfeuer der Zufriedenheit. Wenn wir es hinkriegen würden, dass die meisten Deutschen, beziehungsweise mal auf Deutschland, wenigstens zufrieden werden, hätten wir schon viel erreicht. Und wenn wir dann noch, was willst du machen, wenn du immer glücklich bist, dann hast du ja gar keine Steigerungsmöglichkeiten mehr. Du bist doch vielleicht glücklich zum Beispiel, wenn du, nehmen wir an, du bist verliebt. Oder nein, du bist ja immer verliebt. Da kann man sagen, du bist eigentlich glücklich. In so einem Moment, wo du die Liebe spürst, wenn du dein Kind, wenn vielleicht eine Geburt ist, das sind Momente, das ist Glück.
Ja.
Aber Glück kann kein Dauerzustand sein. Wenn er ein Dauerzustand ist, dann habituiert das Gehirn und dann empfindet das alles, was nicht hohes Glück ist, sofort als Depression. Also das heißt, wir schieben den Level so nach oben, dass wenn du nicht glücklich bist, allein die Frage, alles gut, die geht mir total noch mehr auf den Sack, weil dieses alles gut, es ist nie alles gut. Wenn mich einer fragt und sagt, na Herr Dox, alles gut, dann sage ich, nein, nicht alles gut. Und es ist auch gut so. Es wäre ja schrecklich, es kann auch gar nicht alles gut sein. Es ist einfach so eine Floskel, die man sagt, weil letztendlich interessiert es ja auch keinen, wie es dir geht. Mach doch mal das Experiment, wenn dich einer fragt und sagt, alles gut, dann sagst du, nee, alles schlecht. Und möchten Sie gern wissen, warum? Und dann soll er sich mal eine Stunde hinsetzen und dir zuhören. Dann wird dich keiner mehr fragen.
Ja, es ist auch so, also ich habe das schon seit langer Zeit, also zumindest im Freundeskreis, wo man auch die Zeit hat, ein bisschen ausführlicher auf diese Frage zu antworten. Wie geht's dir, ne? Und wie läuft's? Und pipapo. Sage ich nicht alles gut, sondern versuche da eine differenziertere Antwort zu geben, nach dem Motto, was mir gerade reinläuft, worüber ich glücklich bin oder in deiner Definition, was mich zufrieden macht, aber wo auch so Punkte sind in meinem Leben, die mich unzufrieden machen. Und da stelle ich fest, dass seitdem ich so in dieser Lebensphase bin mit den 40 plus, dass ich mir da mehr Gedanken drüber mache als früher noch, wo ich immer nur so nach vorne geschaut habe, und wo ich jetzt bin, schaue ich mich mehr um, so, ne, schaue nach hinten in meinem Leben, rechts und links und geradeaus und stelle mir die Frage, habe ich denn in meinem Leben bisher alles so gemacht oder vieles so gemacht, damit ich jetzt dann mal, wie als sei die Mitte des Lebens schon das Ziel.
Also du meinst, mit Mitte des Lebens müsste man glücklich sein.
Oder eine Zufriedenheit hergestellt. Ja, aufgrund dessen, was du in den letzten Jahren alles gemacht hast.
Hm? Zufriedenheit wäre ja gut. Aber mit dem Glück habe ich halt meine Schwierigkeiten. Es ist doch ganz einfach so, wenn du den Level so hoch nimmst, wenn du sagst, wir müssen alle glücklich sein, dann kann man sich ja nur enttäuschen. Das ist wie bei allen anderen Sachen auch. Wenn wir in unsere Erwartungen, so produziert man übrigens Enttäuschungen, indem man seine Erwartungen ganz hoch nimmt. Dann kann man immer nur schlechter sein. Und der Trick ist in der Therapie zumindest, dass wir als Therapeuten versuchen, die Erwartungen nach unten zu nehmen. Wenn wir sagen, ich erwarte vom Leben einfach Zufriedenheit. Dann freut man sich, wenn man mal glücklich ist. Aber wenn du immer erwartest, glücklich zu sein, bist du immer enttäuscht, dass du nicht glücklich bist.
Aber wenn das aus der Gesellschaft an uns Einzelne herangetragen wird, dann ist das doch, dann kommt das doch auch nicht aus dem luftleeren Raum. Dann muss doch eine urmenschliche Sehnsucht wohl sein.
Nach Glück.
Ja, nach Glück oder zufrieden.
Ja, verwechsel das nicht. Das eine ist was ganz anderes als das andere. Das Glück ist wirklich, sind Momente.
Momente.
Ich habe schon mal bei Anne Will mit Herrn Raffelhüschen, der den Glücksatlas macht, mächtig gestritten, weil ich das so völlig irre fand, so Regionen in Deutschland aufzuzeigen, wo die glücklichsten Menschen sind. Was für ein dummes Zeug. Glück ist ja immer abhängig von Lebensumständen. Glück ist doch abhängig von Momenten, die wir erleben. Glück ist ja keine Konstante, die es einfach so im Leben gibt. Es passiert dir etwas, du verliebst dich oder nehmen wir an, Geburt eines Kindes oder was, und dann bist du glücklich. Aber wenn eben nichts passiert, und übrigens, das muss man nochmal sagen, man kann die Stimmung auch zum Glück hin oder zur Zufriedenheit hin lenken. Ich kann mich zufrieden machen oder ich kann mich unzufrieden machen. Ich kann mich auf das Gute im Leben konzentrieren, dann werde ich zufrieden. Aber die Deutschen, das ist eine Eigenschaft der Deutschen, sind eigentlich nie zufrieden. Es ist nie gut genug.
Deswegen gibt es auch viele Ratgeber und Coaches und was auch immer.
Und Glückslehrer gibt
es. Ja, vor allen Dingen dieses Thema Selbstoptimierung.
Ja.
Also wir wollen ja gerne eben auch jetzt in dieser Lebensphase alles optimal gelöst haben. Also ich sag mal, die Beziehung optimal führen, die Kinder optimal versorgt und verräumt wissen in den optimalen Kitas, den optimalen Sportvereinen und Schulen.
Wir wollen uns selbst optimieren.
Wir wollen maximal gesund leben.
Und dazu gehört eben auch glücklich sein.
Gesund ernähren. Warte, die Liste ist noch gar nicht fertig und möchten sportlich sein, obwohl wir unseren körperlichen Horizont längst überschritten haben.
Hast du?
Also den, was mein Körper leisten kann, sicherlich, na klar.
Ja, aber für einen 40-Jährigen bist du dann noch gut im Schuss?
Ja, aber natürlich könnte es immer noch besser sein.
Ja, eben, das passt ja. Ja, das ist die klassische Antwort. Es könnte immer noch besser sein.
Ja, genau.
Und damit führen wir uns gleich wieder in die Enttäuschung. Es könnte immer natürlich noch besser sein. Ich habe ein schönes Haus, ja, aber es könnte noch ein schöneres Haus sein. Oder ich habe das und das und es könnte immer noch was Besseres sein. Das ist das Irre. Das ist in dieser Mentalität, dass wir immer wieder denken, wir können nie zufrieden sein. Kennst du Leute, die zufrieden sind? Die so richtig, also ich kenne so ein paar, das sind aber wirklich Ausnahmen, die wirklich zufrieden sind einfach mit dem, was sie da leben. Und was irre ist bei diesen Menschen, die strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. Die haben nicht diese Unruhe, dieses, vorhin, wir hatten mal so ein Thema auch eben, diese Hektik, dass man mal was tun muss oder sowas. Aber diese Menschen, die Zufriedenheit haben wirklich. Und die haben übrigens auch mal zwischendurch glückliche Momente. Aber die, die immer glücklich sein wollen, die kommen in die ständige Enttäuschung rein, dass sie eben das nicht erreichen können, weil das halt kann das Hirn gar nicht aushalten. Das Hirn hat die dumme Eigenschaft, wenn bestimmte Zustände entstehen, dann habituiert es. Es gewöhnt sich dran. Wie an die Angst übrigens auch. Deswegen löst sich die Angst nach einiger Zeit auf, wenn sie einfach habituiert wird. Und beim Glück ist es genauso. Wenn du denkst, du bist immer glücklich, 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 dann empfindest du Glück gar nicht mehr.
Genau, weil das ist ja was Relatives. Also du kannst nicht irgendwie glücklich sein, wenn du nicht gefühlt hast, wie fühlt es sich an, wenn du unglücklich
und
bist.
Dann
kannst du es gar nicht unterscheiden.
Nur wer unten kennt, kennt oben. Das ist ganz wichtig.
Aber wie kriegen wir das dann hin im Alltag? Und da kommen wir immer wieder drauf, dass von außen uns suggeriert wird, wie was zu sein hat. Wie mache ich mich davon im Alltag frei? Wie kann ich so, sage ich mal, in mir selbst ruhen und so sagen, ey, was um mich herum ist, an Idealen, ist mir alles scheißegal. Ich habe den Luxus, in mich hineinzuhören.
Ja, aber Florian, die Antwort kennst du doch selbst. Das ist immer die gleiche. Ich bin frei von den Normen der Umwelt, umso mehr Selbstvertrauen ich habe, umso mehr Selbstsicherheit ich habe, umso mehr Selbstwert ich habe, desto unabhängiger bin ich von Normen außen.
Aber das ist ja wie bei Henne und Ei. Wo ist denn dann da der Anfang? Also wie kriege ich es hin? Also angenommen,
du kannst anfangen, deinen Selbstwert aufzubauen.
Wie?
Indem du anfängst, dich auf das zu konzentrieren, was du an dir gut findest. Das wäre der erste Schritt. Indem du Herausforderungen gehst. Selbstwert kann man nur kriegen, indem man Herausforderungen geht. Dann kann man Selbstwert kriegen, wenn man Krisen bewältigt. Krisen machen eine Persönlichkeit, dass man erlebt, Selbstwirksamkeit, sagt die Psychologie dazu, dass man erlebt, dass man Dinge selber regeln kann und sie auch gut regeln kann. Also ich kann viel dafür tun, dass ich immer sicherer werde, indem ich halt Konflikte, Krisen, Herausforderungen bewältige. Und umso mehr ich das habe, desto weniger brauche ich die Anerkennung von außen. Desto weniger muss ich den Normen der Außenwelt genügen.
Aber ich lebe ja nicht im luftleeren Raum. Ich lebe ja drin in dieser Außenwelt,
ja,
die mich ständig begleitet auf Schritt und Tritt.
Aber ich kann doch zufrieden in dieser Außenwelt. Ich kann doch zufrieden mit mir in dieser Außenwelt leben. Was wir momentan haben, gerade durch solche Entwicklungen mit Instagram und so weiter, dass viele Menschen immer unzufriedener werden, weil sie sich ständig vergleichen. Und der Vergleich ist der Tod jeder Freundschaft und der Vergleich ist der Tod jeder Zufriedenheit. Früher waren die Menschen zum Beispiel in den kleinen Dörfern glücklich. Die waren wirklich sogar glücklich oder zufrieden, weil sie haben sich nur mit dem Nachbarn verglichen. Die haben im Dorf geguckt, was hat der, was macht der.
Aber eben auch verglichen.
Verglichen. Aber die haben sich nicht weltweit verglichen. Heute über Instagram, über TikTok vergleichen die sich mit allen anderen. Wer ist noch schöner, was und wer kann noch was, wer hat noch was. Und dadurch, durch den Vergleich und dass wir eben weltweit vergleichen können, können wir mit dem, was wir haben, nicht mehr zufrieden sein. Wir werden ständig zur Unzufriedenheit gebracht, weil andere haben noch mehr, sind noch schöner, sind noch besser. Und das hängt halt wirklich zusammen mit dem Selbstwert.
Aber das sind jetzt zwei Sachen, die sich dort, wo sich die Katze doch ein bisschen in den Schwanz beißt. Einerseits plädierst du dafür, lass den Vergleich mit anderen, um zu einer Selbstzufriedenheit zu kommen.
Ja.
Und zum anderen aber sagst du, Herausforderungen meistern.
Ja.
Und wenn ich mir eine Herausforderung setze,
ja,
dann bin ich ja mit dem, wie es gerade eben ist, ja auch nicht zufrieden und entspannt im Hier und Jetzt, sondern ich setze mir eine Herausforderung. Und die Herausforderung war vielleicht noch in meinen 20ern, 30ern, dass ich in meinen 40-Plussern, in denen ich jetzt bin, ein wie auch immer geartetes Leben habe und mir das als Herausforderung gesetzt habe.
Das sind doch kleine Herausforderungen. Schau doch mal, was hast du für deine erste Sendung oder so? Das sind doch, jede Sendung ist doch eine Herausforderung. Wenn du reingehst und dann natürlich manchmal, vielleicht kennst du auch solche Momente, wo du einfach denkst, wow, heute habe ich so Schiss, ich habe gar keine Lust, das zu machen oder ich würde gerne ausweichen. Menschen wollen ja gerne Herausforderungen ausweichen. Und kennst du das, dass du so Angst hast vor einer Sendung oder das gar nicht und dann hast du es gemacht und hinterher bist du stolz. Und das habe ich gut gemacht. Super. Das sind auch dann kleine Herausforderungen. Das Leben besteht ja ständig aus kleinen Herausforderungen. Prüfungen sind Herausforderungen. Das Interessante übrigens bei solchen Sachen ist immer, dass wir uns solche Herausforderungen vorher schon schlecht reden. Hast du schon mal jemanden, wenn man jemanden eine Prüfung hat, hast du schon mal einen kennengelernt, der sagt, ich habe eine Prüfung und ich freue mich total drauf, ich kann den Prüfern endlich mal zeigen, was ich für eine tolle Prüfung mache. Ja, ich werde das super machen. Nein, jeder denkt sich, oh, die werden bestimmt irgendwas fragen, was ich nicht gelernt habe oder sonst was.
Ja, und wo kommt das her?
Wir haben so einen Katastrophismus. Wir haben so ein katastrophales Vorausdenken. Wir denken immer schlecht voraus.
Urmenschlich, evolutionär,
weil natürlich auch mal was passieren kann. Neandertalig, wenn du so willst, weil draußen kann ja der Säbelzahntiger stehen. Aber wir haben ursächlich immer, denken wir voraus, wir denken nie voraus, es wird schon super werden. Sondern wir denken immer, oh, das kann schon schlecht werden. Und das ist der erste Grund, der erste Schritt dahin, dass wir halt schon mal in die Unzufriedenheit gehen, weil wir ständig denken, wer weiß, was passiert.
Eine Herausforderung, nicht schlecht reden. Boah, das fällt mir sau schwer. Und zufrieden sein ohne Vergleiche, das geht doch eigentlich gar nicht. Oder kennt ihr jemanden, der uneingeschränkt sagt, ich bin zufrieden? Oder seid ihr es selbst? Was jetzt im Gespräch passiert, ist eine Art Aufgabe, die mir der Docs stellvertretend für euch stellt.
Stell dir mal einfach vor, du sagst dir jetzt, ich will gar nicht glücklich sein. Stell dir mal vor, du sagst einfach, nee, ich will gar nicht glücklich sein. Wie entlastend ist das? Mein wichtigster Satz war, den habe ich ungefähr 2005 für mich kreiert. Das waren zwei Sätze. Der eine Satz war, ich bin durchschnittlich und das ist gut so. Damit habe ich aufgehört zu denken, dass ich immer in der ersten Reihe tanzen muss, hat mich sehr entlastet.
Ja, das ist schon länger her bei mir, das habe ich sehr wohl getan, aber das gebe ich dir vollkommen recht, das war eine große Entlastung. Also wenn man,
da kannst du zufrieden sein, wenn du durchschnittlich bist.
Ich habe mit einem Kollegen mal drüber gesprochen, mit Blick auf die junge Erwachsenenzeit oder Jugendlichkeit, wo wir uns eingebildet haben, so das, was wir machen, wird alles mal ganz groß. Also so wie gesagt, wie am Kanzleramt rütteln, ne, wie das Gerd Schröder erzählt
hat. Das muss immer außergewöhnlich
sein,
ja.
Genau, Vollalarm. Ja. So. Und sich davon zu befreien und irgendwo an einem Punkt anzukommen und zu sagen, nee, lass mal, ich bin tatsächlich nur irgendwie einer unter vielen, vielen Millionen und ganz durchschnittlich, das hilft.
Das nimmt den Druck raus.
Ja.
Und wenn ich jetzt sage noch, ich will gar nicht glücklich sein, das nimmt auch den Druck raus. Dann muss ich nicht immer die ganze Zeit lachen und tanzen und haha. Das Schlimme ist ja auch, ganz viele spielen das ja immer. Und wir haben ja sogar den Begriff in der Psychiatrie der sogenannten Lachdepression. Das sind Leute, die lachen dann besonders viel, kennst du vielleicht auch, die sind Leute, die lachen dann besonders viel, wenn es ihnen besonders schlecht geht. Die überspielen dann unheimlich und du merkst genau, das ist unecht. Ja, alles ist gut, Peter, und so, und dann hahaha, und dann diese auch so oft in der Schickeria, so in den Bars stehen und alles lustig und hoho und wir sind so glücklich. Und eine völlige Fassaden- und Scheingesellschaft. Da ist nichts Authentisches dabei. Mein zweiter Satz, den wollte ich noch sagen, der mir sehr geholfen hat, war, gut ist gut genug. Also, und damit ist gemeint, wenn ich etwas gut mache, ist es wirklich gut genug. Es muss nicht besonders sein, es muss nicht ganz erstklassig sein, sondern gut ist gut genug. Weil wir ja immer denken, wir müssen das noch besser. Der ungesunde Perfektionismus ist der Perfektionist, der etwas sehr gut macht, aber immer denkt, wenn er es gut gemacht hat, ich hätte es doch noch besser machen können. Zum Beispiel vielleicht, wenn du eine Sendung gehabt hast, dass du aus der Sendung kommst und sagst, war gut, kennst du?
Ja, das kenne ich.
Aber das sind das, hätte ich doch noch besser machen können. Ja?
Ja, aber das ist ja doch trotzdem auch der Motor für eine Weiterentwicklung. Also wenn du völlig happy und zufrieden bist mit dem, wie du es machst, dann trittst du ja auch für lange Zeit auf der Stelle. Und
das ist das Habituieren, ja.
Die Weiterentwicklung findet doch dann statt, wenn du dich streckst, weil du sagst, das war, also im besten Fall, das war okay. Nicht, dass du sagst, das war scheiße, aber das war okay. Aber ich möchte es irgendwie noch besser oder noch anders machen. Auf viele Bereiche, auf den Jobbereich, ja. Aber auch auf den Lebensführungsbereich im weitesten Sinne.
Aber wer beurteilt denn, dass du es noch besser machen kannst? Nach welchen Kriterien? Geht das nach Einschaltquoten oder nach was? Wenn doch etwas gut ist, wenn du vielleicht sogar mal zufrieden wärst mit dem, was du gemacht hast, dann kommt doch Ruhe. Die Frage ist doch, was tut meiner Seele gut?
Einfach sagen, gut hast du das gemacht. Das macht man doch nicht so einfach, oder? Aber gebt euch nochmal diesen Satz. Gut ist gut genug. Klar, das ist leichter gesagt als getan. Und wir leben ja auch nicht im luftleeren Raum. Da gibt es Wertvorstellungen, da gibt es Normen. Aber dazu hat natürlich der Docs auch eine Meinung, wie wir mit diesen Normen und Wertvorstellungen umgehen sollten.
Ich entscheide doch, wie weit ich Normen an mich heranlasse. Ich entscheide doch, also beim Gewicht kann man es kurz sagen, ich entscheide doch, ob ich jetzt denke, ich bin zu dick oder zu dünn, nicht das Normalgewicht. Natürlich sagt das, die Norm sagt mir, du bist zu dick oder so. Für mich ist es doch mein Lebensgefühl. Also ich kann abhängig von meinem Selbstwert entscheiden, wie weit ich äußere Normen übernehme oder nicht.
Aber eben nur, wenn du unabhängig bist von deinem Außen herum.
Umso unsicherer ich bin, desto mehr übernehme ich die Normen. Dann gehe ich ins Instagram und so weiter und vergleiche mich und kann da gucken, dass ich da mithalten kann und komme immer wieder an den Schluss, dass ich nicht mithalten kann. Oder umso sicherer ich werde, umso selbstsicherer ich werde, desto mehr kann ich mich von diesen Normen freimachen.
Aber all das, was du sagst, mir über das Thema, wie selbstbewusst ich sein sollte, um eine Zufriedenheit in der Mitte des Lebens zu erreichen, klingt immer losgelöst von meinem Umfeld total einleuchtend und logisch. Aber selbst wenn ich es schaffe, innerhalb der Gesellschaft, du sprichst Stichwort Instagram und so weiter, an mich nicht zu vergleichen oder diese Normen nicht zu sehr an mich ranzulassen, die kleinste, also dann gehen wir in den Mikrokosmos beispielsweise einer Partnerschaft. Ja. Ja. Das heißt, dann müsste ich ja das Glück haben, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, der da auf diesen Weg genauso geht. Weil wenn ich in der kleinstmöglichen Einheit, nämlich in einer Paarbeziehung, ein Gegenüber habe, der sehr wohl auch diese Normen, die in der Gesellschaft herrschen, reflektiert, dann habe ich ein Problem. Dann bin ich ja mit meiner Auffassung sehr, sehr allein und habe niemanden, der mir das spiegelt, dass das okay ist, wenn ich mich von allen Normen und Vergleichen frei mache und nur darauf gucke, was ich gut finde und was mir gut tut.
Ja, das versuchen
also ich brauche zumindest einen Verbündeten.
Ja, aber stellen wir uns mal ganz kurz vor, wir seien in so einer Art leerem Raum hier und keiner würde uns sehen. Und wir sagen uns einfach mal, ich darf traurig sein, ich darf Angst haben, ich darf wütend sein und ich muss nicht glücklich sein. Merkst du, wie entspannend das ist? Ich darf Angst haben. Warum muss ich denn glücklich sein? Wer hat mir das die ganze Zeit beigebracht?
Fühlt sich das nicht besser an in dir drin?
Nee, Ich glaube, das ist bei mir, fühlt es sich sogar so an, in dem Moment, wo ich mir sage, ich darf unglücklich sein, spüre ich unheimliches Glück. Wenn ich den Druck wegnehme, das ist wie bei der Angst übrigens, wenn man Angstübungen macht mit Patienten auch. In dem Moment, wo jemand sagt, ich habe Angst, ist sie schon fast aufgelöst. Wenn Menschen zum Beispiel Angst haben, vor vielen Menschen zu reden und so. Und die sprechen das an, dann löst es sich schon. Und in dem Moment, wo ich mir sage, ich muss nicht glücklich sein, ich muss auch nicht zufrieden sein, ich kann unzufrieden sein, ich kann unglücklich sein. Also mich beruhigt das gerade, aber macht das dich nervös?
Ehrlich? Also mich macht das gerade höchst nervös. 1000 Gedanken im Kopf und das werdet ihr gleich merken, was mir da im Gespräch passiert. Wie geht's aber euch dabei? Macht hier vielleicht mal kurz Stopp und hört in euch rein. Und dann aber wieder zurück und schauen wir nochmal ganz intensiv auf uns, auf die Generation 40 plus.
Also das Entscheidende ist ja, wenn ich 40, 50 überschritten habe, dann bin ich ja oft zumindest in der Situation, dass ich das Gas rausnehmen kann. Mhm. Ja, und das Gas rausnehmen bedeutet, mir nicht immer wieder Normen zu setzen, die unerreichbar sind.
Denn ja, das klingt sehr schön und das kann ich mir schon vorstellen oder ist ja auch bei mir schon angekommen. Und der Fall, wie ich es glaube ein paar Mal beschrieben habe, das Gas rausnehmen und die Ansprüche, ich sag mal, angleichen an Realitäten, um in diesem Gap nicht unglücklich zu werden oder unzufrieden zu werden. Muss mir überlegen, ob ich den Fall verlor. Also das leuchtet mir ein.
Man darf übrigens auch einen Faden verlieren, ist völlig in Ordnung.
Ja, besonders in meinem Alter, ne? Ja. Darf man schon mal den Faden verlieren.
Man darf unglücklich sein. Meine Freundin fragt mich immer, bist du glücklich, Peter? Sage ich heute, jetzt gerade nicht, ne? Ich bin unglücklich.
Bist du jetzt gerade glücklich?
Jetzt bin ich auch nicht glücklich, ne? Du machst
mich also zufrieden?
Glücklich. Nein. Hä? Zufrieden bin ich auch nicht, ne?
Auch nicht zufrieden. Nein. Weil ich einen Faden verloren habe. Ich muss gucken, ob ich da wieder reinkomme, weil das war Druck rausnehmen, runtergehen und so weiter. Ach genau, jetzt pass auf. Wenn ich in der Mitte des Lebens, in meiner Lebensphase jetzt den Druck rausnehme, die Ansprüche runterschraube, der Realität sozusagen angleiche, dann beschleicht mich aber auch das Gefühl. Und das ist echt tricky und gefährlich in meinem Alter. Und das sehe ich auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden von mir in dem Alter, dass sich dann das Gefühl, alt zu werden, nochmal verstärkt.
Ja, jetzt kommst
also wenn du vom Gas runtergehst mit Mitte 40, hast du es nicht nur schwarz auf weiß, dass du echt schon ein alter Sack bist, sondern du gehst auch noch vom Gas und wirst ja dann, fühlst dich ja dann nochmal älter. Ja. Das heißt, umgekehrt versuchst du ja eigentlich noch mehr aufs Gas zu steigen, damit du kompensierst, dass du biologisch schon echt zum alten Eisen gehörst, was ja auch dazu führt, dass viele Dudes, wenn du dir sowas anguckst wie Marathonläufe, Triathlon und so weiter, sind die Kerle mit ihren zigtausend teuren Rennrädern, die sind ja alle über 50, weil sie nochmal voll aufs Gas gehen.
Ja, und weil sie sich beweisen wollen, dass sie auch noch viel können. Das eine meiner Hauptarbeiten besteht darin, zumindest im Coaching, gerade bei Firmen, dass ich den Leuten beibringe, dass sie akzeptieren, dass sie älter werden und dass sie nachlassen. Einem Firmenchef beizubringen, du kannst das nicht mehr, das ist eine irre Aufgabe. Denen zu sagen, du bist dem nicht mehr gewachsen.
Ich will das aber nicht akzeptieren, wahrscheinlich, dass das Mitte 40 schon so weit ist.
Aber das ist jetzt so. Du baust Muskelmasse schon weiter ab, du baust natürlich Hirnzellen schon seit dem 23. Lebensjahr ab, also das ist schon lange gelaufen. Und du baust in vielen Bereichen ab. Aber das wird ja nachher nach 60 noch schlimmer. Und das den Leuten zu vermitteln, dass sie das akzeptieren können, dass sie nicht in die Schönheitschirurgie gehen, dass sie nicht sich zurechtmachen lassen, dass sie nicht versuchen, der Welt zu beweisen, dass sie alles noch besser können als vorher. Also ich merke auf jeden Fall, dass mir viele Sachen, die mir früher leicht fielen, heute viel, viel schwerer fallen.
Ja.
Und das zu akzeptieren, das ist gut.
Das ist aber schwer, das zu akzeptieren.
Ja.
Wobei da eine ganz kurze, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, meine Frau. Das ist gar nicht so unschlau, weil ich tatsächlich darüber hadere. Ich gebe zu, ich hadere darüber, wo ich mir denke, so, oh, fuck,
sind wir alt.
Ja. Und dann sagt sie, ey, Flo, Jetzt sind wir 18 Jahre zusammen und schon als wir zusammengekommen sind, hast du mir gesagt, wie alt sind wir schon? Scheiße.
Ja.
Ja. Also insofern, freu dich doch darüber, wie jung du jetzt noch bist, weil in 5 Jahren, wenn du zurückguckst, dann kannst du dir denken, so krass, wie jung warst denn du da, als du 47 warst und mit dem Docs da zusammensaßt? Weil jünger als jetzt wirst du nicht mehr und so. Das finde ich auch einen ganz schönen Perspektiv-Twist, sich das klar zu machen. Amüsant, aber trotzdem.
Ja, aber die Methode ist immer die gleiche. Ich nehme meine Erwartungen so hoch, damit ich mich immer enttäusche. Also die Leute, die einen Marathon laufen, die sagen nicht einfach froh, dass sie einen Marathon gelaufen sind, sondern die sagen, ja, hätte ich aber noch mal nächstes Jahr.
Na klar, hier,
und
Zeit,
dann mache ich es noch mal besser.
Unter 4
Bei
Stunden.
Mir am Berg werde ich ständig überholt von irgendwelchen Leuten und dann sagen sie mir, doch, so mach doch schneller. Sage ich, nein, ich mache langsamer, als ich kann. Das Entscheidende ist wirklich, dass man auch im Leben langsamer macht, als man kann. Man weiß ja, man kann schneller. Das ist ja die Weisheit des Alters vielleicht. Früher habe ich ja als Tennistrainer gearbeitet, heute kann ich nicht mehr so schnell wie früher, aber heute kenne ich die Abkürzung. Also ich weiß natürlich mehr, ich weiß, dass ich, wo ich stehen muss oder sonst was. Und das ist das Gute, dass man langsamer machen kann, dass man entspannter sein kann. Sprich mir nach, ich will nicht glücklich sein.
Ja, ich war jetzt gedanklich, aber okay, ich will nicht glücklich sein.
Hört sich das gut an?
Ich habe gerade gar nicht zugehört, mir selbst nicht, muss ich gestehen, weil ich gedanklich noch woanders war. Nämlich immer noch bei diesem Punkt, dass wenn ich nicht gerade in der Mitte des Lebens nochmal voll aufs Gas drücke, haben, glaube ich, viele die Angst, dass es eben mit dem Altern, wie ich vorhin sagte, noch schneller geht. Weil in dem Moment, das ist ja so wie mit dem Hirnjogging, wird uns doch auch immer gesagt, so ja. Ganz gut gegen Volkskrankheit, Demenz ist Hirnjogging. Das
ja,
heißt,
aber nicht
also,
in Hochgeschwindigkeit. Hirnjogging langsam. Super. Bewegung langsam. Super.
Und wieder. Das ist leichter gesagt als getan. Super. Ich meine, so eine Umstellung kriegst du ja nicht von heute auf morgen hin. Aber vielleicht doch ein Anstoß für uns in der Mitte des Lebens. Langsam ist gleich gut für uns. Nur zufrieden ist gleich gut für uns. Und jetzt wird's aber noch mal ernst. Welche Diagnose hat der Docs für mich? Wie schätzt er mich ein nach den bisherigen Therapiesitzungen?
Die Diagnose ist, dass du eine narzisstische Persönlichkeit hast.
Und du hast so gesagt, wir sind alle Narzissten.
Narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Ja, ich finde ja auch nicht, dass du gestört bist. Ich kann dich doch jetzt nicht krank reden.
Ja, da musst du noch mal, aber noch 2-3 Sätze dazu sagen. Narzisstische Persönlichkeit heißt was? Weil wer sich interessiert und ab und zu das Wort Narzisst liest, der liest das immer in einem sehr negativen Zusammenhang.
Ja, toxisch.
Alles Schweine, man will mit denen nichts
toxisch
zu tun haben.
Ja. Ich glaube, das hatte ich schon mal gemacht, aber ich mache es noch mal, dass man weiß, Narzissten sind wir alle eben, weil wir alle Anerkennung brauchen. Und der sogenannte ein gutartiger Narzisst, der stabilisiert sich über die Anerkennung von außen. Das ist jemand, der macht unglaublich viel. Dazu gehöre ich, dazu gehörst du. Wir flattern mit den Flügeln die ganze Zeit, damit wir Anerkennung kriegen. Das heißt, wir sind ein gutartiger Narzisst im sogenannten aktiven Modus. Wir machen viel. Dann gibt es den gutartigen Narzissten im passiven Modus. Das sind diejenigen, die wollen viel Anerkennung, aber sie tun nichts dafür. Sind aber total beleidigt, wenn sie nicht beachtet werden. Es sind so diese stillen Weisen, die irgendwo in Runden sitzen und so weiter und dann so ein Gesicht machen, so ein Denkergesicht machen und dann was Kluges sagen irgendwie. Und dann, wenn man sie aber nicht beachtet, dann sind sie nachher total gekränkt. Und dann gibt's den bösartigen Narzissten, das sind die, die halt völlig überzeugt sind davon, dass sie halt toll sind und die es auch, wenn sie im aktiven Modus sind, allen erzählen, in jeder Fernsehsendung auftreten, gucken, in jede Talkshow zu kommen oder sonst was, damit sie dabei sind, sich zeigen können und die sind halt maligne, weil die halt Menschen manipulieren und weil die Menschen ausnutzen und die sind überzeugt davon, dass sie auch so gut sind. Und wenn die irgendwann mal etwas älter werden, dann kommen sie häufig in den passiven Modus aus. Sie machen das nicht mehr, aber sie gehen davon aus, dass jeder weiß, wie toll sie sind und wie berühmt sie sind.
Also, eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Wo habt ihr euch da wiedergefunden? Eine Sache haben wir jetzt ja noch offen, deswegen geht's nochmal zurück zum Thema Glück.
Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen mit ihrem Glück und ich möchte wirklich das Recht haben, einfach unglücklich zu sein. Ich möchte das Recht haben, einsam zu sein. Ich möchte das Recht haben, langweilig zu sein. Und du bitte auch. Also jetzt sprich mir nochmal nach.
Ja, was?
Also ich bin unglücklich, ich bin traurig.
Ich bin unglücklich,
ich bin traurig. Ich bin ängstlich.
Ich bin ängstlich.
Und ich fühle mich wohl damit.
Und ich fühle mich wohl damit.
Geht's dir gut damit?
Ja.
Wie fühlt ihr euch nach der 6. Folge von 40 plus die Podcast-Therapie? Was habt ihr mitgenommen? Und klar ist, die Mitte des Lebens, es ist eine spannende Lebensphase, aber auch jede Menge Herausforderungen liegen vor uns. Aber wir müssen es anpacken. Wir können was draus machen. Also los geht's.
40 plus.
Auch im SWR1 Leute-Kanal auf YouTube.